M-Cast, Deutschlands ältestes Konsolenmagazin zum Hören. Von der M-Crew direkt in eure Ohren.
Hallo liebe M-Games Online-Gemeinde, ich darf euch wieder begrüßen zur neuesten Ausgabe unseres kleinen, aber feinen M-Podcasts. Und ja, diesmal packen wir beim M-Podcast ein ganz heißes Eisen an und wollen über Politik in Videospielen reden. Und da habe ich mir mal zwei Videospiel-Politik-Profis eingeladen in den Podcast. Nämlich einmal, ich könnte ja kurz einmal Hallo sagen, bevor ich vorstelle, wer ist, den Wolfgang Walk.
Hallo, das bin ich.
Und den Eugen Pfister.
Hallo, das bin jetzt ich.
Genau, Wolfgang ist Entwickler und Produzent mit ganz viel Erfahrung im Spielebereich. Er war unter anderem Narrative Designer und hat mitgearbeitet an so Spielen wie Die Siedler 2, Battle Isle, The Edogia War und Aquanox. Heute ist er unter anderem aber auch immer noch in der Entwicklung drin, aber auch Lektor an der Media Design Hochschule in Berlin und München und auch Dozent an der SRH Heidelberg. Und bloggt und podcastet hin und wieder auch nochmal zum Thema Videospiele, unter anderem beim Videospiel-Podcast The Pod. Willst du noch was hinzufügen, Wolfgang, oder?
Ja, das mit der MDH in Berlin und München ist schon ein paar Jahre her. Die haben da Leute vor Ort gefunden. Ich wohne in Karlsruhe, das war immer ein bisschen aufwendig. Heidelberg, ja, in Heidelberg bin ich sehr viel. Ich mache auch online an anderen Hochschulen noch. Aber ansonsten, ja, war das einigermaßen vollständig.
Heißt, da habe ich wieder nichts Aktuelles rausgehabt. Und Eugen Pfister kommt auch aus dem universitären Bereich. Der ist Historiker und Politikwissenschaftler und leitet aktuell noch ein Projekt an der Hochschule der Künste in Bern, wo er sich mit den politischen Mythen in Horrorspielen beschäftigt und unter anderem so Spiele wie The Last of Us oder Until Dawn auf ihre politischen Motive hin analysiert. Und Eugen, du leitest auch noch einen Arbeitskreis zum Thema.
Ich leite nicht, aber ich bin da im ein Mitglied oder halt, obwohl ja doch in der Leitung sind wir da auch dabei, der Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele, wo wir jetzt über einige Jahre schon alle Historiker und Historikerinnen versammeln, die sich mit digitalen Spielen beschäftigen, und wir sind, ich glaube, mittlerweile über 180 Mitglieder geworden.
Also ich hoffe, ihr seid damit überzeugt von der politischen Tragkraft meiner Teilnehmer hier im Podcast. Und wollen wir vielleicht gleich mal anfangen direkt, weil ich es interessant finde bei meinen Recherchen. Politik ist immer wieder irgendwie was ein Thema, was vielen Spielern teilweise gegen den Strich geht. Andere wiederum sagen, wir müssen viel politischere Spiele haben. Wir hatten auch so richtig eklige Bewegungen aus so den untersten Ecken der Gaming-Szene mit so Sachen wie Gamergate. Und deswegen hat auch offenbar die Spieleindustrie ein relativ, ja, ich sag mal, schizophrenes Verhältnis zu Politik in ihren Videospielen. Ich habe da mal drei Zitate rausgesucht. Wir haben zum einen das Spektrum, die so sämtliche Politik in ihren Spielen abstreiten. Der ehemalige Chef von Nintendo Amerika hat zum Beispiel mal gesagt, der Reggie Fils-Aimé, politische Aussagen, das können andere machen. Wir wollen die Leute in unseren Spielen zum Lächeln bringen und ihnen Spaß bereiten, wenn sie spielen. Wiederum andere leugnen die Politischkeit ihres Spiels nicht mehr ganz, drucken sich aber auch so nochmal rum. Zum Beispiel hat man mal den Lead-Producer Sean Crooks von Watch Dogs Legion, was ja ein bisschen beeinflusst ist unter anderem von den politischen Brexit-Geschehen und solchen Dingen, gefragt, ob sein Spiel politische Botschaft hat. Und er drückt sich so ein bisschen für meine Verständnisse drumherum um die Antwort und sagt, Watch Dogs Legion hat eine Botschaft über Individuen, die mit gemeinsamen Werten zusammenkommen und für ein wichtiges Ziel kämpfen. Das sollten unsere Fans und Spieler aus Watch Dogs Legion mitnehmen. Und dann, interessant, jetzt eigentlich nur ein Jahr weiter, auch von Ubisoft, der Far Cry 6 Narrative Director, wird gefragt, ob Far Cry 6 eine politische Botschaft hat. Und er sagt ganz klar, fängt ein Statement bei Ubisoft an, unsere Geschichte ist politisch. Das muss eine Geschichte über eine moderne Revolution auch sein. Und ich würde sagen, das ist vielleicht ein ganz schöner Punkt, um mal einzusteigen. Wie kommt es zu diesem, ja, schizophrenen, unwirklichen Verhältnis von Spieleentwicklern und Spielemachern zu Politik in ihren Games?
Eugen, willst du anfangen?
Ich wollte dich gerade fragen.
Okay, nein, ja, ich kann anfangen.
Ja, dann mach vielleicht, du hast mehr den praktischen Zugang aus, das würde mich jetzt interessieren.
Und ja, ich kann dann, das stimmt. Ich meine, ich war da an der Front ich bin an der Front seit Anfang der 90er und deshalb, also am Anfang war das einfach so, dass sich die Frage gar nicht stellte für uns. Und das war in vielen Bereichen so. was die Frage gar nicht stellte, ob das irgendwelche gesellschaftlichen Konsequenzen hat. Weil man muss das kulturell ein bisschen verstehen, wo die Gamer oder die Game-Entwickler herkommen. Das waren ja alles Nerds, das waren Leute, die sozial normalerweise in eher kleinen Gruppenzusammenhängen sehr speziell waren, nie die großen, in den Schulklassen waren die wahrscheinlich nie die großen Lieblinge von allen. Das waren nie die Frauenhelden, das waren nie die Leute, die Party gemacht haben, die saßen zu Hause und haben gecodet. Das heißt, da war von vornherein eine gewisse Ablehnung schon immanent, dass man sich groß über gesellschaftliche Themen wirklich Gedanken gemacht hat. Man hat das gemacht, was man wollte. Man hat nämlich mit diesen Computern rumgespielt, hat erstaunliche Dinge rausbekommen, die eigentlich am Anfang dann so abstrakt waren, dass sie schwer als vom Inhalt her politisch zu manifestieren gewesen wären. Was kann an sowas wie Tetris politisch sein? Wir kommen da später vielleicht noch drauf, dass auch Tetris politische Formen kennt. Das hängt aber immer damit zusammen, dass eben konkrete Geschichten erzählt wurden. Diese Leute hatten oft gar kein Interesse daran, konkrete, tolle Geschichten zu erzählen. Ich meine, was für eine Story haben wir in Doom? Und so wurden diese Sachen gerne ausgeblendet. Es wurde von vorne gesagt, nee, wir wollen eigentlich nur Spaß machen. Und diese Kultur, die ist bis heute wirkmächtig. Diese stark apolitische Kultur. Nee, wir wollen damit alles überhaupt nichts zu tun haben. Wir wollen eigentlich nur Entertainment machen. Wie durch einen Unfall wurde man allerdings dann zur bedeutendsten und größten Unterhaltungsindustrie des Planeten. Und damit ist man automatisch politisch. Wir können noch über Definitionen des Politischen reden, dann wird klar, was damit genau gemeint ist. Aber dieser Impetus, nee, wir wollen mit der Außenwelt möglichst nichts zu tun haben, die auch in einer tiefen Angst vor der Außenwelt drin ist, die kulturelles Erbe der Spielindustrie ist. Ich denke, das ist ein ganz starker Moment. Und dann ist natürlich so, dass heute, wo jeder zu jedem öffentlich sich äußern kann und morgen einer der wichtigsten Meinungsführer der Welt werden kann, wenn die Welle ihn erwischt, da kann es natürlich immer sein, dass man richtig Prügel kriegt, wenn man was Falsches sagt. Und dann ist auch da wieder ein Teil Vorsicht, Teil auch Feigheit, der sagt, nee, wir sind nicht politisch, wir haben damit nichts zu tun. Interessanterweise haben gerade diese Leute dann anschließend kräftig auch verbal auf die Schnauze bekommen in der Öffentlichkeit. Das ist eine Entwicklung der letzten 5 Jahre, würde ich sagen. Eugen, korrigiere mich.
Nein, ich möchte gar nicht korrigieren, ich möchte eigentlich da anschließen, weil also ich finde es sehr spannend, was du sagst, und ich würde das auch unterschreiben. Es ist nur dann halt wirklich die Frage, also aus der Forschungsperspektive funktioniert diese Idee, apolitisch sein zu wollen, halt nicht, weil, also, aber das hängt dann wirklich von der Definition von Politik ab, weil es ist völlig eigentlich belanglos, ob man jetzt politisch sein will. Man ist es manchmal automatisch.
Ja.
Einfach, wenn man Welten reproduziert oder halt auch ein Spiel macht, das nicht super abstrakt ist, sondern halt gewisse Nähen halt zu unserer Realität hat, dann ist es schon meistens in der einen oder anderen Form politisch. Aber was ich da gleich sagen möchte, also ist auch, dass da jetzt oft so die Angst mitschwingt bei vielen, ah, das ist politisch, wir werden hier vielleicht irgendwie Gehirn gewaschen oder irgendwie mit Propaganda konfrontiert. Das stimmt ja gar nicht, sondern es ist einfach, was wir wieder lernen müssen, ist, dass es ganz normal ist, dass wir durchgehend rundherum mit politischen Inhalten konfrontiert werden und dass wir uns auch damit auseinandersetzen müssen, weil sonst funktioniert unsere Gesellschaft auch nicht. Also das ist so ein bisschen der Impetus, den ich habe in meiner Forschung, das wieder klar machen zu können. Und das führt mich zum zweiten Punkt, weil du es auch gesagt hast, diese Ablehnung des Politischen, also dass das Menschen waren, die mit diesen ganzen klassischen politischen Aktivitäten gar nichts zu tun haben wollten. Da schwingt ja auch mit dieser negative Beigeschmack, den Politik jetzt häufig hat und immer mehr auch. Und das wird ja tatsächlich ein immer größeres Problem. Und dann haben wir da so Gruppen, wie halt auch jetzt immer mehr die Rechten und Extremrechten, die jetzt, ich weiß nicht, den Senat stürmen in den USA und dann wahrscheinlich davon überzeugt sind, dass sie unpolitisch sind oder apolitisch und in Wirklichkeit etwas extrem Politisches machen. Oder auch die Gamergate-Bewegung, die da auch oft halt wollte, die Politik rausnehmen aus dem Spiel, und dabei haben sie sich dann politisch vernetzt. Dann haben da auch klassische politische Akteure da auch mitgemacht von der Alt-Right-Bewegung und von Steve Bannon abwärts und so weiter. Also das ein Problem, ein Grundübel ist schon, dass wir einfach so eine negative Perspektive vom Begriff Politik haben. Also wir müssen eben wieder kapieren, dass das Politik ist einfach eine Grundvoraussetzung für unser gemeinsames Leben.
Das ist wichtig. Und ich bin alt genug, ich bin politisch bewusst geworden in den frühen 70er Jahren. Und die waren extrem politisch, die 70er Jahre. Und die wurden auch als politisch empfunden. Und das wurde auch zumindest in den ersten paar Jahren noch umarmt, dass sie öffentlich, dass sie sehr politisch waren. Und dann mit dem Einsetzen Neoliberalismus fand eine Depolitisierung des öffentlichen Raums statt, wo politische Diskussionen letzten Endes allesamt unter diesem einen Blickwinkel argumentiert worden. Ja, es muss sich halt wirtschaftlich rentieren, sonst passiert nichts.
Dabei ist das ja auch politisch. Also das ist ja gar keine Depolitisierung, sondern das ist nur eine tun, als ob das nicht mehr politisch wäre. Das ist ja
völlig klar, aber das Ergebnis war, dass viele Leute sich aus dem politischen Diskurs da in dem auch verabschiedet haben und einfach nur an ihrer Karriere gearbeitet haben. Gerade auch junge Menschen, ich habe das in meiner Generation sehr stark gesehen. Wie gesagt, wir waren als Teenager alle sehr politisch. Und 10 Jahre später auf Klassentreffen hast du die Leute nicht mehr wiedererkannt. Das war teilweise schmerzhaft. Aber genau das haben wir jetzt hinter uns. Diese 4 Jahrzehnte, wo sehr erfolgreich eine Scheindepolitisierung des öffentlichen Raums stattgefunden hat in den Köpfen der Leute. Und jetzt müssen wir wieder lernen, politisch zu werden. Die ganzen Diskussionen über Videospiele, dass sie politisch sind und was die starke Ablehnung, die oft bei den Publishern noch vor 5 bis 6 Jahren da war, sieht man ja am Beispiel Ubisoft weicht auf. Mhm. Es werden dezidiert politische Spiele gemacht, die dann auch als politisch verstanden werden wollen, wie jetzt Far Cry 6. Ich habe es nicht gespielt. Von den Reviews her gehe ich eher aus, dass das möglicherweise nicht so gelungen ist, aber ich müsste es selbst spielen, um das wirklich zu beurteilen. Tatsache ist, das Ganze ist eingebettet in einen großen und langen gesellschaftlichen Diskurs, der viele, viele Jahre zurückgeht und tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung bis in die 60er, 70er Jahre zurückgreift.
Aber jetzt fangen wir vielleicht dann bei den, ziehen wir es auf die Spiele mal zurück, weil ich glaube, so ein bisschen schwierig ist auch immer bei dieser ganzen Frage, Spiele müssen politischer werden oder bleibt mir weg mit Politik. Was meinen wir denn überhaupt? Was meinen wir denn überhaupt, wenn wir von Politik in Spielen reden? Weil ich glaube zum Beispiel, ich hatte zuletzt für die M-Games ein Spiel getestet, Suzerain. Das ist eine Art Visual Novel trifft Politik-Simulator, wo man als die Rolle übernimmt von einem frisch gewählten Präsidenten eines Ostblock-Staates und irgendwie ein Land aus der Krise wieder hochziehen muss und in diesen Romankapiteln dann quasi entscheidet, okay, welche Infrastrukturprojekte bauen wir, nehme ich die Bestechung an von irgendwelchen Leuten aus der Wirtschaft. Dass so ein Spiel, was konkret Politik thematisiert, politisch ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber uns geht es ja eigentlich um eine breitere Definition, wenn wir uns auch anschauen wollen, okay, ist ein Far Cry 6 politisch, ein Watch Dogs Legion oder ein Tetris dann eventuell sogar noch ganz weiter. Da hattet ihr eine interessante Definition, Wolfgang, in einem deiner Texte. Ich kann den, wenn sich da jemand reinlesen will, unter diesem Podcast auch nochmal verlinken. Du hast da 4 Ebenen aufgemacht, des politischen in Spielen. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob du sie vielleicht einfach selber kurz mal auffassen willst, bevor ich
das diskutiere. Das kann ich machen. Also einmal ist natürlich dadurch, dass die Spielindustrie die größte Unterhaltungsindustrie auf diesem Planeten ist, jedes Spiel politisch als Marktprodukt. Das heißt, marktpolitisch ist das Game als Genre und jedes Game, das irgendwie signifikant Umsatz macht, natürlich politisch. Wenn bestimmte Spiele wenig Umsatz machen, kann das auch politisch sein, weil dann gezeigt wird, dass an diesen Themen möglicherweise kein Interesse ist oder wie auch immer Produktionsbedingungen. Wir reden oft darüber, wieder mit Blizzard und so weiter, wieder eine Diskussion gewesen, die Produktionsbedingungen von Spielen, die oft sklavenähnlich sind. Die Umsätze der Games-Industrie, die Lobbyarbeit, Andreas Scheuer tritt auf einmal auf der Gamescom auf und tut so, als würde er die deutsche Infrastruktur nicht nachhaltig schädigen, sondern hängt sich Spiele um und wedelt damit rum wie mit einer verdienten Olympiamedaille. Das heißt, offensichtlich sind Spiele als Marktprodukt hochpolitisch. Das zweite ist natürlich als Einflussgeber für die Kultur. Wenn Millionen Menschen dasselbe spielen, wie beispielsweise Fortnite würde jeder sagen, das ist doch eigentlich ein unpolitisches Spiel. Und da würde ich sogar zustimmen, als Spielinhalt ist das eher unpolitisch. Aber als Einflussgeber für die Kultur ist das Ganze natürlich gewaltig, wenn auf einmal irgendwelche Fußballstars, nachdem sie ein Tor bei der WM erzielt haben, an der Seitenlinie einen Fortnite-Tanz aufführen, dann sieht man, was für einen Einfluss das auf die gesamte Kultur hat. Und also ist das politisch. Sprich, politisch bedeutet ja eigentlich erstmal nur öffentlich. Und dann gibt es natürlich aus der Spielmechanik heraus, gibt es natürlich politische Themen. Das heißt also, ein kompetitiver Shooter bestätigt eine insgesamt kompetitive Gesellschaft erstmal. Auf diesen Ebenen kann man das politischen Spielen eben nicht leugnen. Das ist aber auch banal. Das heißt, wir werden immer über diese 3 Ebenen, und es gibt noch eine 4., über diese 3 Ebenen werden wir immer sagen können, Spiele sind politisch, sowieso. Wenn wir jetzt sagen, wir müssen über das politische Spiel diskutieren und sagen, ja, das und das und daran machen wir fest, das Spiel ist politisch, wird die Diskussion irgendwo viel zu groß und dann auch bedeutungslos. Wo alles politisch ist, ist dann letzten Endes nichts mehr politisch. Und deshalb denke ich immer, wir müssen da sehr vorsichtig sein und von vornherein Wir können natürlich über diese Themen reden. Was ist der politische Einfluss von Games und so weiter? Das ist aber eben nicht das, was in einem Magazin wie eurem gemeint ist, wenn ihr über Politik in Spielen redet. Ja? Der vierte kommt dann eben aus der Narration heraus. Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen ausholen. Ich mache das ganz kurz, wir können später noch drüber reden. Spielmechanik an sich, die abstrakte Spielmechanik, ist erst einmal unpolitisch, weil sie keinerlei Narration besitzt. Es ist unglaublich schwer, eine Spielmechanik wirklich zu erzählen. Wenn ich sage, das Spielerobjekt generiert an sich ein anderes Objekt, diesem Objekt wird ein Vektor mitgegeben und eine Kollisionsbox. Und wenn diese Kollisionsbox mit einer anderen Kollisionsbox kollidiert, passieren bestimmte Dinge. Das ist entweder, ich werfe in einem Spiel eine Bowlingkugel auf ein paar Bowlingpins oder ich schleudere einen Feuerball als Magier auf ein paar Orks oder ich gehe in Division hin und erschieße einen Plünderer. Zwei von diesen Dingen sind unpolitisch, eins ist politisch. Das heißt, die Narration, die ich wähle, ganz bewusst, als Narrative Designer oder als Team oder als Publisher, die kann politisch sein. Und wenn sie politisch ist, wenn sie irgendwie erkennbar in einer Welt stattfindet, die unserer sehr ähnlich ist und Themen aufgreift, die in unserer Welt als politisch empfunden werden, in dem Augenblick wird ein Spiel politisch.
Soll ich da gleich reinspringen?
Ja, mach mal.
Bitte, bitte.
Weil, ich finde das sehr spannend. Also zuerst, zum Glück habe ich wieder meinen Reflex unterdrückt, gleich etwas zu sagen. Weil als du gesagt hast, das Spielmechanische ist zuerst mal unpolitisch. Aber ich sehe jetzt, was du meinst. Und ich glaube auch, dass es vielleicht ganz gut ist, das mal so zu sehen, dass wir jetzt nicht sagen, alles ist politisch, weil ja aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive lässt sich das stützen, die Aussage, es bringt dann halt nichts mehr. Also es ist immer die Frage, was ist wann politisch und inwiefern und warum interessiert uns das überhaupt? Um da mal ein Beispiel zu geben, wann interessiert mich zum Beispiel was politisch ist? Ich habe mir sehr viele Zombie-Spiele angeschaut und eine Frage ist halt schon auch bei Zombie-Spielen, für uns ist es sehr normal, dass wenn wir es mit Zombies zu tun haben, es dann erstens ein Shooter ist oder ein Actionspiel, aber dass einfach der Konflikt ganz zentral ist. Und das wirkt fast schon natürlich. Also das hinterfragen wir jetzt meistens nicht, wenn wir das irgendwo sehen, weil wir es einfach schon aus so vielen Spielen kennen. Und das ist jetzt an sich jetzt auch nicht etwas hochgradig Gefährliches. Aber wenn dann behauptet wird, es geht gar nicht anders, dann finde ich das finde ich dann problematisch, weil, und ich finde, das merken wir ja gerade auch wieder, dass gerade beim Zombie-Genre jetzt in immer mehr Spielen die Kooperation von den Überlebenden gestärkt wird, auch auf der Ebene der Spielregeln und Spielmechanik. Während früher waren das halt reine Shooter, wo man entweder gegen eine Wellen und Wellen von Zombies gekämpft hat oder halt mit als Stealth-Mechanik dann vorbeischleichen musste.
Das Interessante ist tatsächlich, dass wir eigentlich nur sehr wenige echte abstrakte Spielmechaniken haben.
Es ist halt auch so schwer, sowas, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es ist halt furchtbar schwer. Ich habe letzte Woche Studenten von einer texanischen Uni, die ich unterrichtet habe, denen die Aufgabe gegeben, macht ein unpolitisches Spiel. Und ja. Also ich habe es jetzt nicht, also es wurde nicht benotet und es war allen klar, dass das auch schwierig wird. Ich finde, sie haben einige sehr gute Beispiele gefunden, wo ich mir dann schwer getan habe, zu sagen, was jetzt so wirklich, wirklich politisch ist. Aber dann hat einer auch gesagt, es ist halt aber auch extrem langweilig dann. Also das war dann so abstrakt, dass es eigentlich schon schwer vorstellbar war, dass das auch großen Spaß machen würde zu spielen.
Und das ist eine dieser Entwicklungen, wo ich immer wieder auf das Historische zurückgehe. Wir konnten früher Welten nur sehr abstrakt darstellen. Vor 30 Jahren, 25 Jahren, 20 Jahren. Aber so langsam wurden die immer konkreter in der Darstellung, in der grafischen Darstellung, in der erzählten Darstellung, zugrunde liegenden Regelsystemen, einfach weil die Technologie sich weiterentwickelt hat. Und je konkreter es wurde, desto schwerer wurde es, kein politisches Spiel mehr zu machen.
Auch interessant, dass es da wieder aus der Erzählung rauskommt. Wenn ich jetzt dran denke, eine der frühen großen Indizierungsfälle, ich hoffe, ich sage den Titel richtig, River Raid, war das Spiel? Das ist ja auch nur dadurch politisch, dass man überhaupt dann diese Pixel auch deutet, als dass es das Flugzeug, das Bomben abwirft über diesem Fluss und gegen Menschen kämpft.
Genau. Und je unausweichlicher so eine Deutung wird, weil die Darstellung klarer wird, eindeutiger, desto schwerer wird es natürlich zu sagen, das Spiel ist unpolitisch. Wenn ich sowas wie Tetris nehme, Tetris ist erstmal wirklich unpolitisch.
Das hätte ich jetzt gerade Eugen entgegnen wollen, als bei der Frage, die dann Studenten ein unpolitisches Spiel programmieren sollten. So hätten die nicht Puzzlespiele wie Bejeweled und Tetris programmieren können?
Also ich möchte jetzt vorsichtig sein, weil es ist jetzt die Frage, was machen wir mit dem Begriff Politik? Wenn wir es jetzt allein aus der Forschung betrachten und uns anschauen, wie das Politische funktioniert und die Kommunikation, dann gibt es eindeutige politische Inhalte da, die auch kommuniziert werden. wenn man es in einer großen Öffentlichkeit diskutiert, wo dann noch dazu immer so der Beigeschmack ist, das Politische ist negativ oder Propaganda, dann macht es relativ wenig Sinn, jetzt sich auf die Barrikaden zu stellen und zu sagen, Tetris ist unpolitisch. Aber um darauf einzugehen, also es ist, selbst dieses Spiel schafft es ja nicht, völlig ohne Bezug zu unserer Welt zu sein. Also es sind so Fragen wie der Highscore zum Beispiel. Warum gibt es überhaupt den Highscore? Warum ist es so wichtig, den eigenen Erfolg die ganze Zeit gemessen zu sehen? Und da hat man natürlich dann Parallelen zu unserer Effizienzgesellschaft. Muss man nicht übertreiben, da war jetzt auch, glaube ich, nicht viel Hintergedanke dabei, da wurden einfach Sachen übernommen. Interessanterweise gerade in der Sowjetunion, das ist das wirklich Spannende dabei, aber da wurde einfach etwas aus der Welt übernommen und halt in Spielmechanik umgesetzt, das wiederum allerdings diese Art zu denken auch in unserer realen Welt wieder verstärkt. Also dieses Kompetitive, das Tetris hätte ja auch so ein bisschen ein meditativeres Spiel werden können, das immer gleich bleibt, aber es wird ja immer schwieriger, was ja auch so eine Kernmechanik da ist. Also es wird immer schneller, immer herausfordernder und man muss auch irgendwann scheitern am Ende. Das sind Punkte, die jetzt nicht ganz eindeutig politisch sind, aber die sehr starke Resonanzen mit den politischen und Ideologien haben.
Ja, es ist aber an der Stelle dann auch interessant, wie die Wirtschaftsmodelle unter den Spielen entstehen, genauso was wieder fordern, weil wenn du ein Spiel wie Tetris auf dem Automaten machst und das wird meditativ und die Leute können eigentlich beliebig lange spielen, dann verdienst du damit nichts, weil dann irgendjemand da 4 Stunden für einen Quarter-Dollar oder für
ja, absolut. Aber ich meine, aber Tetris wurde ja nicht für Arcade-Automaten programmiert, allerdings sicher mit den ganzen Arcade-Vorbildern im Hinterkopf.
Also das vermischen wir aber wieder die Ebenen.
Ja, die verwischen sich leider durchgehend.
Ja, ja, das ist, glaube ich, das Problem auch.
Das ist auch so ein Henne-Ei-Problem. Du hast die Kultur, die kompetitiv ist. Die erzeugt natürlich dann auch wieder Spiele, die kompetitiv sind.
Genau. Und man kann nie sagen, wer jetzt der Erste war oder wer was verändert hat, weil es sind einfach wechselseitige Einflüsse und die verstärken halt gewisse eh schon dominante Richtungen in unserer Gesellschaft. Aber Lennart, du wolltest was sagen, sorry.
Ja, ich möchte trotzdem mal versuchen, dass wir vielleicht ein bisschen auf konkrete Spielerzählungen auch kommen. Und ich glaube, es fällt schwerer, sich eine Politizität von einem Tetris vorzustellen, als bei konkreten, eher politischen Geschichten. Deswegen würde ich jetzt vielleicht mal ein paar Beispiele rausgreifen. Das eine hatten wir gerade schon am Anfang, Watch Dogs Legion. Und in Watch Dogs Legion haben wir aus dem letzten Jahr ein Spiel, das, ich glaube, sogar im Marketing bei der ersten E3-Vorstellung das Wort Brexit in den Mund genommen hat. Es wird so ein bisschen diese, ja, in London sowieso stattfinden oder in England, öffentliche Überwachung auf die Spitze getrieben. Wir haben einen radikalen Überwachungsstaat. Wir haben eine Regierung, die diesem organisierten Verbrechen in London gar nicht mehr Herr werden kann. Deswegen eine Sicherheitsorganisation arrangiert, die dann so ein bisschen de facto eigentlich, man kann es Militärdiktatur nennen, was die da aufbauen, weil sie ja die eigentliche Regierung entmachten. Und jetzt habe ich Watch Dogs Legion auch selbst nicht gespielt. Das kommt jetzt ein bisschen aus einer Diskussion, die ich gestern mit meinem Kollegen gehabt habe vor diesem Podcast. Ich glaube, es gab auch sogar eine Möglichkeit in Watch Dogs Legion, dass man die Öffentlichkeit auf seine Meinung bringt. Und das bildet das Spiel ab, indem man einfach DedSec-Propaganda, also von diesem Hacker-Kollektiv, dem man angehört, öffentlich an die Wand sprüht. Und ab dem Zeitpunkt sind alle in dem Distrikt für DedSec und man hat so ein bisschen die Stadt unter seine Kontrolle gebracht, nach typischer Ubisoft-Vorbild. Auf der einen Seite kann ich nachvollziehen, warum da eine Politizität geleugnet wird, weil irgendwie so gar nicht der Wille da ist, das Interesse daran, solche Sachen tiefer zu untersuchen. Und auf der anderen Seite sind das ja eindeutig politische Szenarien, die man sich hier als spannenden Zuckerguss zum Ansprühen des Spiels ausleiht.
Ja, und da wird es für mich problematisch, sehr problematisch, weil in dem Augenblick das politische Szenario, das gewählt wird, die politische Spielwelt, also eine Spielwelt, die für sich genommen politisch ist, die politische Probleme hat, die eine politische Kultur hat, ob die positiv ist oder negativ ist, ist auch mal dahingestellt, die eine gewisse politische Ethik besitzt. Diese Spielwelt wird letzten Endes nur als Hintergrund benutzt und ich kann als Spieler, ich kann mich nicht wirklich groß dazu selbst positionieren. Ich kann meinen Spielercharakter häufig genug dazu positionieren, aber dies auch nur in einer bestimmten Art und Weise. Und die ist vorgegeben. Das heißt, ich werde an der Stelle tatsächlich entmündigt als Spieler, meine eigene Position dazu zu finden. Und in dem Augenblick habe ich das Gefühl, das wird benutzt, weil es gerade irgendwie en vogue ist, sowas zu machen. Man erzeugt Kontroversen. Wir alle wissen, dass Kontroversen gutes Marketing sind, gute PR sind. Aber als Ideengeber für unsere Gesellschaft, als etwas, das tatsächlich dann in unsere Gesellschaft hineinwirken kann, in einer Art und Weise, die den Diskurs verbessern würde, nach vorne bringen würde, das wollen diese Spiele gar nicht. Und das Deshalb halte ich das für sehr problematisch und obszön und unethisch.
Und es ist so eine vertane Chance, finde ich immer, weil ja, wenn man erstmal akzeptiert, dass Spiele, also dass Politik auch ein Teil von Spielwelten ist, man plötzlich auch viel mehr Möglichkeiten hat, das aktiv einzusetzen. Und ich als Historiker greife ich dann auch immer auf Erfahrungen aus anderen Medien zurück, wo sehr ähnliche Debatten immer waren. Also es ist, wir haben immer das Gefühl, es ist alles ganz neu, aber dann gibt es sehr ähnliche Debatten zu Computerspielen, die sich teilweise mit Comics, Filmen und sogar der Novelle im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert überschneiden. Und das Lustige ist, dort ist das ja gegessen. Also wir haben jetzt keine Romane mehr, wo irgendwelche Romanautoren und Autorinnen sagen, das ist nicht politisch. Oder nicht einmal beim Film gibt es das mehr. Also mit Clint Eastwood haben wir da Regisseure, die ganz eindeutig die ganze Zeit Politik beziehen. Und das Spannende ist ja, dadurch verliert Clint Eastwood jetzt nicht, also durch seinen Hardcore-Republikaner Unterstützung verliert er ja nicht plötzlich die ganze linken Zuschauerinnen, die dann auch noch immer kommen und sich seine Filme anschauen. Also da ist es einfach normaler, dass man da auch einfach politische Inhalte kommuniziert. Und ich denke auch, sobald man das akzeptiert, dass das passiert, ist es auch okay, weil dann können sich alle damit auseinandersetzen. Also solange es natürlich im rechtlichen Spektrum drinnen bleibt. Also Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus, wenn klar gegen Verbotsgesetze verstößt, das darf nicht rein, aber es ist ja, Spiele haben genauso Platz für konservatives Gedankengut wie für progressives linkes Gedankengut. Und in einer normalen Welt sollte das auch einfach beides die ganze Zeit da sein. Und dann käme es ja auch in einer perfekten Situation zu einem Austausch dieser Inhalte hier, genauso wie es in den anderen Medien ja auch stattfindet.
Mich erinnert das immer so ein bisschen, das ist ein Begriff, der kommt irgendwie, habe ich nachgeschlagen, das Wort Kitsch kommt ja eigentlich aus den Münchner Kunsthändlern.
Aha,
und
okay.
Die Art und Weise, wie Spiele mit Politik umgehen, ist immer so ein bisschen kitschig auf die Art und Weise. Also ich will kurz vielleicht ausholen, es gab ja eine Zeit, da waren Gemälde vielleicht nur für den reichen Adelstand zuständig. Und auf einmal kommt ein Zeitpunkt, wo es auf einmal ein Bürgertum sich rausbildet, das sich auch Gemälde leisten will fürs Wohnzimmer zum hübsch aussehen. Und die können sich aber vielleicht nicht die teuren Kommissionsmaler leisten, sondern die kaufen dann was fertig Produziertes. Und diese Gemälde, die da verkauft wurden, das sind dann Stillleben von irgendwelchen hübschen Bäumen und Bergpanorama und sonstigen Dingen, das haben die Münchner Kunsthändler damals, ich glaube 18. Jahrhundert oder wann das ist, als Kitsch bezeichnet. So, das sind die Sachen, die so Standardemotionen abfrühstücken, die nur so grobe Emotionen ausrichten wollen. Und das ist irgendwie so ein bisschen die Art und Weise, habe ich manchmal das Gefühl, wie Spielehersteller gerne mit ihren politischen Szenarien umgehen. Dass sie hingehen und sagen, ja, wir brauchen eigentlich gar nicht die wirklichen politischen Konsequenzen von dem Brexit abbilden. Wir wollen eigentlich nur dieses kitschige Stillleben vom Brexit in unserem Watch Dogs Legion. Das ist die Tiefe, die wir uns da erlauben.
Ja, aber das ist ja auch eigentlich okay. Also das ist, du redest von Kitsch und ich rede dann meistens von Populärkultur. Und da kann man natürlich jetzt herabblicken und sagen, ja, also ich spiele nur Serious Games oder Spiele, die sich ganz, ganz konkret damit auseinandersetzen, ist jetzt auch okay. Aber deswegen, finde ich, darf man jetzt nie den Kitsch verbieten oder die Populärkultur, weil ich glaube, die erfüllen einfach auch eine sehr notwendige Rolle bei uns, indem sie einfach mal nicht so ganz überlegt, sondern einfach oft ein bisschen unüberlegt reproduzieren. Das ist, was ich dann in der Forschung dominante Aussagen nenne, also was gerade en vogue ist als politische oder ideologische Aussagen, erfüllen sie eine Funktion, indem sie einfach unsere, jetzt darf ich nicht zu viele Fremdwörter verwenden, also indem sie einfach unsere Weltbilder erhalten und fortsetzen und unsere gemeinsamen Werte, gemeinsamen Tabus. Das sind, Politik funktioniert nur, wenn sie kommuniziert wird. Also auch, was wir gerade gut finden, gemeinsame Werte, gemeinsame Tabus funktionieren nur, wenn sie regelmäßig kommuniziert werden. Wenn niemand was davon erfährt, dann funktioniert das auch nicht. Ein konkretes Beispiel dafür, dass ich mit Studenten und Studentinnen durchgemacht habe, ist zum Beispiel, uns allen ist mittlerweile ganz klar, dass ein Angriffskrieg, also dass wenn eine Nation eine andere einfach so angreift, dass das ethisch falsch ist. Und wenn man jetzt nicht länger drüber nachdenkt, denkt man, das ist eigentlich schon immer so gewesen, das ist eigentlich sehr selbstverständlich. Aber tatsächlich ist das erst eine Erfindung des 20. Jahrhunderts und überhaupt rechtlich fixiert wurde das erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das ist, und das funktioniert aber, weil wir das immer wieder sehen, auch in Computerspielen, in Spielfilmen, in Graphic Novels und so weiter, dass ganz eindeutig die Angreifer als amoralisch dargestellt werden. Also das sind, und das passiert dann auch einfach unüberlegt in dem, was du Kitsch nennst oder was ich dann Populärkultur nenne. Und ich glaube, auch das hat einfach seine Berechtigung.
Also die Reproduktion von sowas wie Commanded Conquer sichert uns den Weltfrieden.
Ja, also das ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber tatsächlich geht es in diese Richtung, weil es ist bei den meisten Leuten, natürlich auch nicht bei allen Gesellschaftspflichten, schon Common Sense, dass jetzt ein Angriffskrieg einfach nicht okay ist. Und das hat natürlich auch eine Funktion. Also das geht dann bis zu den internationalen Beziehungen, weil wir alle damit aufgewachsen sind, mit diesem Selbstverständnis. Das kann sich aber auch ändern. Also diese gemeinsamen Werte bleiben nicht gleich. Also wir haben das ganz stark auch gemerkt mit den, welche Rollen dürfen Frauen und Männer einnehmen. Das ist etwas, was sich auch, das sieht man, allein wenn man Computerspiele aus den 80er Jahren mit heutigen vergleicht, wie sehr sich das verändert hat. Oder auch Wirtschaftsbilder oder eben auch, was ich vorher gemeint habe, die Frage, Zombie-Bedrohung, was machen wir? Mähen wir sie nieder oder arbeiten wir zusammen? Also nicht mit den Zombies, sondern also früher war es immer ich alleine, das Individuum, was ja, apropos Wolfgang, wieder so ein bisschen Neoliberalismus oder nicht ein bisschen, sondern ganz eindeutig diese Gedankenwelt ist. Und jetzt merkt man, wie immer mehr nicht der Gedanke ist, das Individuum gegen die Gefahr und die Bedrohung, sondern Zusammenarbeit. Also das sind so Sachen, die auch im Kittel einfach kommuniziert werden und ausverhandelt werden, immer wieder neu.
Ja, also um da reinzugehen, für mich war Kitsch immer der Teil der Kultur, der das Bestehen affirmativ bestätigt. Und die Aufgabe der Kunst im Gegenteil ist dann, als Teil der Kultur, ist dann dazu, das Bestehen in Frage zu stellen. Das ist innerhalb des Genres Spiele natürlich exakt genauso. Wir haben eben die Spiele, die dann automatisch auch den Massengeschmack bedienen, weil sie eben bestehende Narrative und bestehende politische Grundhaltung bestätigen. Und dann gibt es eben Spiele, die dann oft sogar kommerziell überraschend erfolgreich werden, die da aber Dinge tun, wo man sagt, Moment, stopp, das ist aber jetzt eigentlich komplett gegen das, wie die allgemeine Diskussion verläuft. Das ist häufig dann, wenn ein Thema auch in der Gesellschaft schon kontrovers wird. Das ist so eine Parallelentwicklung, deswegen ist es immer schwer zu sagen, was ist da jetzt der Auslöser? Sind Spiele dafür verantwortlich, dass jetzt auf einmal junge Leute FDP wählen? Oder welchen Beitrag können sie zur Flüchtlingsdiskussion leisten? Papers, Please ist ein herausragendes Beispiel für ein Spiel, das da wirklich sehr politisch war und auch sehr viel geleistet hat, mit großer Sicherheit in der Richtung. Aber das sind halt dann Spiele, die oft eher aus dem Untergrund kommen, aus dem Indie-Bereich. Die kommen selten von den großen Publishern, wo dann eben doch fast notgedrungen immer die Sache ist, Leute, wir investieren hier gerade 250 Millionen. Wir können uns jetzt nicht an die Avantgarde richten.
Ja, also das, ich finde, du hast das wunderschön zusammengefasst. Genau, also so funktioniert Kitsch und Populärkultur. Die Grundfunktion davon ist ein bisschen das System erhalten, in dem einfach die dominanten Aussagen, die immer wieder wiederholt werden. Aber wenn das System gut funktioniert, dann lässt es halt diese Gegenstimmen zu, die tatsächlich sehr oft halt eben von so einem Independence kommen oder Indie-Gamen oder Serious Games oder halt so eine bewusste Gegenstimme sind. Aber wo man dann auch merkt, dass wenn die auf Resonanz in der Gesellschaft trifft, sich auch einfach Paradigmen ändern können.
Aber ich finde das spannend, dass zum Beispiel im Film, weil wir, so konkrete politische Aussagen spielen sich im Film ja nicht zwingend nur in der reinen Avantgarde-Kunst oder so in irgendwelchen Arthouse-Filmen statt. Ich muss jetzt gerade an, die aktuell erfolgreichste Serie auf Netflix ist Squid Game, was irgendwie auf der einen Seite als so ein schaulustiges Horrorspektakel funktioniert und so an Sachen anbaut, wie jetzt hier in Battle Royale und ähnliche Filme. Und auf der anderen Seite, wenn man das aber sich dafür interessiert, auch eine Möglichkeit hat, mir sowas näher zu bringen, wie irgendwie eine gewisse Kapitalismuskritik und von gesellschaftlichen Systemen, in denen diese Menschen
eingesperrt sind. Ja, aber die ist gerade ja auch en vogue, oder? Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir alle noch blind Ronald Reagan nachlaufen und Hayek. das war dann...
Na, es sind Gegenstimmen, die gerade auch ein bisschen auf mehr Resonanz treffen. Ich finde die jetzt,
ich sagen will, es fällt mir schwer, ein Spiel zu finden, das auf dieselbe Art und Weise sich eine politische Aussage zutraut wie das. Ein Papers, Please ist jetzt ja sehr zum Beispiel ein Indie-Bereich und das funktioniert toll, um irgendwie so ein bisschen ein autokratisches Regime am eigenen Leib erfahrbar zu machen, wo man dann hier als Grenzer an der Grenze sitzt und sich entscheiden muss, so folge ich jetzt meinem moralischen Kompass und versuche so viele Leute wie möglich irgendwie durchzuschleusen, obwohl sie nicht den Vorschriften entsprechen, oder spiele ich diesem System nach? Und wenn ich dem System nachspiele, was sagt das über mich aus?
Du suchst noch dein AAA-Game-Beispiel dafür, das für eine so eine Gegenaussage mal, oder?
Das ist aber auch so ein bisschen was doch Das weißt du aus der Produktion vielleicht besser, aus produktionstechnischen Gründen entsteht, oder? Ich habe jetzt zuletzt ein Interview führen dürfen mit den Entwicklern hinter Tormented Souls, dieser Resident Evil-ähnliche Survival-Horror-Klassik-Anlehnungsspiel. Und da habe ich dann auch so gefragt, ab welchem Zeitpunkt hattet ihr denn die Story als solches? Und dann sagt er mir, ja, eigentlich haben wir erst die ganze Spielwelt zusammen gemacht und uns dann die Resident Evil-mäßigen Rätsel in unserer Villa überlegt. Und danach habe ich dann mal versucht, in so Tagebüchern, die ich in der Welt verteilt habe, das Ganze zu der kohärenten Story zu bringen. Und wir haben die dann so hinten dran, nicht ganz, ich paraphrasiere jetzt, aber das so entsteht doch meistens überhaupt, wenn wir sagen, Politik kommt aus der Erzählung. Die Erzählung ist ja bei vielen Spielen hinten angestellt.
Das ist richtig so, das ist auch eine Tradition und das ist auch erstmal aus produktionstechnischen Gründen gar nicht falsch. Es ist nur so, ich kann natürlich, ich sollte, wenn ich tatsächlich ein politisches Spiel machen will und jetzt nicht eins, von dem ich sage, ja, es wird halt sehr erfolgreich und dadurch politisch, sondern das ist aus seiner Erzählung heraus politisch, da sollte eigentlich von vornherein klar sein, wir wollen eine politische Erzählung. Und dann wird von vornherein beim Design der Spielmechaniken darauf geachtet, wie lässt sich das politisch umsetzen? Wie lässt sich das in die Politik der Welt umsetzen, in die Ethik? Wir müssen begreifen, dass wenn ich ein politisches Spiel will, muss ich eine Welt erzeugen, die politisch ist und sich selbst auch als politisch versteht. Und dann muss ich die Handlungen, die der Spieler darin ausführen kann, die müssen sich politisch auswirken. Und in dem Augenblick schaffe ich ein politisches Spiel. Wir müssen uns Spielfeatures einfach als Verben vorstellen. Was kann der Spieler tun? Das sind Aktionen, die der Spieler tut. Alles, was ich tue in dieser Welt, und das merken wir immer mehr, und viele Menschen haben damit Probleme und wehren sich dagegen, alles ist politisch. Wenn ich in den Supermarkt gehe, einkaufe, ist das politisch, weil ich damit Produktionsbedingungen auf dem ganzen Planeten beeinflusse. Und deshalb, wir leben in dieser super komplexen politischen Welt und viele Menschen wehren das ab und wollen das lieber gar nicht wissen und gehen dann in irgendwelche Verschwörungstheorien rein. Das ist eine Angst, sich falsch zu verhalten, oft auch. Das sind keine inhärent schlechten Menschen häufig, sondern das sind Menschen, die einfach überfordert sind von der Aufgabe, in dieser globalisierten, komplexen Welt zu existieren, ohne mit sich selbst in riesige Konflikte zu geraten. Und wenn ich in einem Spiel ein ähnliches Szenario schaffe, wo eben meine Handlungen nicht nur eine eindeutige Folge haben, nämlich das Monster ist tot, sondern wo dieses Monster auch eine Familie hat und möglicherweise was nach Hause bringen muss, damit die jungen Monster groß werden können. Und eigentlich sind das keine Monster, sondern nette Menschen, die einen auch mal gerne zum Abendessen einladen würden. In dem Augenblick werden Dinge kompliziert und in dem Augenblick werden Dinge automatisch politisch. Und weil wir heute in der Lage sind, solche Dinge abzubilden von der Rechnerpower her, und wir natürlich als Entwickler das auch immer wollen. Wir wollen komplexere Spiele machen, die mit einer besseren UI sich nicht unbedingt komplexer anfühlen, aber die natürlich komplexere Geschichten aus sich selbst heraus erzählen. In dem Augenblick entstehen automatisch politische Spiele. Bloß sollte ich das dann von vornherein sozusagen ins Vision Statement des Spiels mit reinnehmen, dass jeder im Team weiß, ja, wir haben das. Und dann gehen die Mechanikdesigner nicht nur hin und designen ihre Mechanik, sondern die unterhalten sich vorher mit dem Narrative Designer. Wie können wir das machen, damit du das politisch wirkmächtig umsetzen kannst? Und das passiert noch viel zu wenig.
Ich glaube, ein Spiel, das das zum Beispiel schon jetzt gut hinkriegt, das aber natürlich auch spielmechanisch ein bisschen eingeschränkt ist, durch seine Klasse als Walking Simulator, sind die Don't-Not-Spiele. Ob das jetzt so
Definitiv.
Verhandlungen von Geschlecht und solchen Sexualität sind in jetzt einer lesbischen Liebesgeschichte im ersten Life is Strange oder jetzt zuletzt in Tell Me Why, wo wir eine Transidentität haben und wo ganz klar, glaube ich, am Anfang steht, das ist eine Transgeschichte, wo wir nicht, was so häufig irgendwie auch tatsächlich Filme über solche Thematik machen, wie jetzt irgendwie ein queeres Kino oder so, wo wir diesen typischen tragische, schwule Figur haben und eine Liebe, die nicht sein darf und solche Sachen, die sich eben dann genau das zur Aufgabe gemacht hat, dass vielleicht für ein Publikum, das noch nicht so viel Kontakt mit der Thematik Trans oder Homosexualität hatte, das zu normalisieren und diese Figuren irgendwie erklärbar zu machen.
Designmäßig sind diese Art Spiele übrigens interessant, weil die gehören zu der sehr kleinen Kategorie Spiele, die kaum Erzählung aus der Mechanik heraus erzeugt, sondern eigentlich fast komplett mit einem Embedded Narrative arbeitet, also einem, das von einem narrativen Designer eingebettet wurde. Und ansonsten sind da viele Quicktime-Mechaniken und was weiß ich nicht, solche Sachen, die nicht wirklich viel narrative Qualität
Na, höchstens
erzeugen.
diese Zeitreisemechanik im ersten. Und die zeigt so ein bisschen die Alternativen, weil sonst gebe ich dir da auch vollkommen recht. Also die war das Interessanteste von der Spielmechanik her, weil sie auch so auf unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten eingegangen ist.
Ja, Ja, da gebe ich dir recht, das war sehr interessant in Life is Strange. Diese Mechanik funktioniert wirklich gut. Zumindest Life is Strange 1, war das denn auch in Life is Strange 2 noch dabei? Ich glaube ja, ne? Das ist eine sehr interessante Mechanik, aber ansonsten sind diese Spiele, auch wenn ich mir sowas anschaue wie Heavy Rain oder sowas, die wollen tatsächlich über das Narrativ, das sehr kontrolliert ist auf der Designerseite und linear gehalten wird, wollen die ihre Botschaft übermitteln, was völlig legitim ist. Die meisten Spiele erzeugen aber sehr viel Narration automatisch über die Spielmechanik und ich glaube, das ist vielen Entwicklern gar nicht so klar, wie viel Narration da über die Spielmechanik erzeugt wird und was diese Narration bedeutet.
So geht es ja wirklich den meisten, dass wir das nicht so sehr im Kopf haben, dass eigentlich die Mechanik, indem sie einfach vorgibt, was die Möglichkeiten sind, einen in eine gewisse Richtung einfach die Erzählung immer drängt. Was erlaubt sie uns, was für Interaktion ist möglich? Ist es eben, da kann man die Monster nur erschießen oder kann man schon so kleine Sachen wie kann man sie gefangen nehmen, was ja immer öfter jetzt auch zu sehen ist in Spielen, oder solche Sachen haben dann, finde ich, einen sehr, sehr großen Anschlag auf die Narration.
Dann können wir vielleicht mal abbiegen, Wolfgang, auf einen deiner Texte, den ich auch gelesen habe während der Recherche hier. Da ging es damals
Du
um die
hast es.
politische Mechaniken in The Division.
Ja.
Du hast ein bisschen versucht, so die Aussagen, wie jetzt zum Beispiel, wie wir es am Anfang vorgelesen haben, von dem Watch Dogs Legion-Produzenten, so ein bisschen zu verteidigen, weil häufig dieser Vorwurf, das Spiel ist unpolitisch oder der Watch Dogs Legion interessiert sich gar nicht dafür, jetzt seine politischen Szenarien näher zu untersuchen, häufig darauf hinauslaufen würde, so hast du es runtergebrochen, dass Spieleentwicklern ihren Spielern keine Vorschriften machen wollen. Und dass das eben so ein großer Charakter ist, wenn wir darüber reden, wie Spiele Politik kommunizieren, dass sie eben im besten Fall, du hast das Debattenraum genannt, also dass sie im besten Fall eine Möglichkeit erzeugen, wo alle Positionen, die zu dem politischen Szenario da sind, in irgendeiner Form abgebildet sind und wo ich als Spieler auf Ebene der Spielmechanik die Möglichkeit habe, mich dazu zu positionieren. Ich würde jetzt zum Beispiel bei The Division war dann dafür kritisiert worden, dass ich eben in einem Spiel, wo die Welt aufgrund eines Virus zusammengebrochen ist, die Gesellschaft und die Regierung schickt so Schläferagenten los, die mit Waffengewalt eben plündernder und erschießen und versuchen, mit Gewalt die Rechtsordnung wiederherzustellen, dass du da eben kritisiert hast oder dass wir auf der Ebene eben kritisieren könnten, dass du dich gar nicht positionieren kannst zu diesem Ausnahmezustand und eben einfach nur der ja, plumpe Soldat bist, der Richter und Henker in einer Funktion
Ja,
ist.
nicht nur das. Der fängt an als Polizist, wird dann Staatsanwalt, verweigert dem Verteidiger Zutritt zum Angeklagten, wird danach Richter und richtet ihn dann auch hin, den Angeklagten, nachdem er verurteilt wurde und der ganze Prozess dauert 3 Sekunden. Das ist das Skandalon in dem Spiel. Und um da jetzt drauf zu gehen, um zu erklären, was ich damit meinte und warum ich das eigentlich auch verteidigt habe, dieses wir wollen dem Spieler nicht reinreden. Das Ganze ging da um die immer wieder aufgestellte Forderung, ein Spiel müsse Haltung zeigen. Ich glaube nicht, dass ein Spiel Haltung zeigen muss. Ich glaube, ein Spieler sollte Haltung zeigen innerhalb eines Spiels. Ein Spiel braucht selbst in seinem Design keine Haltung, weil in dem Moment, wo das Spiel eine Haltung hat, nimmt es dem Spieler ab, diese Haltung zu entwickeln. Wenn ich jetzt so ein Spiel wie The Division nehme, ich halte das übrigens, niemand soll sich jetzt beleidigt fühlen, ich halte The Division mechanisch für einen extrem guten Shooter. Die Narration ist leider so missglückt, dass das Spiel zu einem reaktionären Scheißhaufen wurde. Zumindest dann, zumindest wenn ich die Story mir angucke. Es ist nämlich genau das. Es wird letzten Endes der Zusammenbruch der Zivilisation innerhalb von 14 Tagen gezeigt in New York City aufgrund einer Pandemie. Und irgendwie versucht die Regierung, das ist eine normale Reaktion, da die Ordnung aufrechtzuerhalten. Und wahrscheinlich würde oder möglicherweise würden sie dann auch bei einer wirklich schweren Krankheit, die so schnell zum Tode führt, wie die Pocken, würde sie dann wahrscheinlich auch solche Leute losschicken. Aber die Gesellschaft scheint vergessen zu haben, dass sie noch 14 Tage vorher eine funktionierende rechtsstaatliche Demokratie war. Niemand diskutiert das. Niemand beschwert sich drüber. Nicht in dem Team, in dem ich arbeite, von Soldaten, nirgendwo sonst wird das groß diskutiert. Da werden sogar Plakatwände und was weiß ich nicht, die werden eigentlich defaced, komplett. Da ist nicht mehr zu erkennen, was auf diesen Plakatwänden vorher war. Da ist nur noch irgendetwas in Bezug auf das Spiel, das irgendwie irgendeine Ideologie verbreitet. Das ist furchtbar. Das ist ganz, ganz schlimm. Und da möchte ich eigentlich die Entwickler, die würde ich am liebsten schütteln und sagen, habt ihr eigentlich noch alle Tassen schon gehabt? Weil sie haben so eine große Chance verschenkt. Übrigens, in Division 2 ist das nicht besser. Und da werde ich wahnsinnig. Aber das heißt nicht, dass diese Welt so hätte designt werden müssen, dass die Welt mir sagt, das ist scheiße und du musst jetzt kämpfen dafür, dass die rechtsstaatliche Demokratie wiederhergestellt wird. Das muss nicht sein. Es sollte mir aber entweder die Möglichkeit geben, es zu tun, die Möglichkeit geben, nicht mich dazu zwingen, die Möglichkeit geben, es zu tun, oder es sollte die fehlende Möglichkeit, dass ich es nicht tun kann, in der Geschichte begründen und kritisieren und zum Thema machen, warum ich das nicht kann. Ja? So wie es mir als Spielercharakter in Papers, Please auch nicht gelingt, einfach aufzuhören, diesem kriminellen Regime zu dienen, dem ich diene, weil sonst meine Kinder verhungern. Genauso hätte ich da eine Zwangssituation draus machen können. Und ich meine, wenn ein Spiel mit der grafischen Kapazität eines Papers, Please das kann, dann wird ja wohl ein Spiel wie The Division das hinkriegen. Das heißt, entweder ermächtige ich den Spieler, mich gegen dieses Unrecht zu stellen, oder wenn ich ihn nicht dazu ermächtige, dann muss ich das zum Thema machen in der Narration, warum das nicht geht. Dann muss ich die Zwangssituation, in der ich als Spieler stecke, die muss ich erläutern und muss den Spielercharakter im Zweifelsfalle auch, und das macht GTA beispielsweise, tragisch daran scheitern lassen.
Kannst du mir dieses Muss nochmal ein bisschen begründen? Weil ich ja, wir hatten es vorher, glaube ich, auch schon angeschnitten. So,
ja, weil in dem Augenblick wird das Spiel zu reaktionärer Propaganda. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht die andere Möglichkeit zumindest erwähne als Möglichkeit, wenn ich der überhaupt keinen Raum gebe im gesamten Narrativ, in dem Augenblick tue ich so, als wenn es diese bessere Lösung nicht gäbe. Und in dem Augenblick wird das Spiel zur Propaganda.
Ja, das Tragische ist halt wirklich, dass die Entwickler das, ich glaube nicht, dass da auf so jemand drüber nachgedacht hat während der Entwicklung von The Division.
Das ist mein Vorwurf, dass die Entwickler oft genau diesen Schritt, wir wollen gar nicht politisch sein, so verinnerlicht haben, dass die sagen, hey, ist doch ein cooles Szenario in New York City, aber weiter geht der Gedanke dann nicht. Und das müssen wir lernen. Da müssen wir als Branche reifen, da müssen die jungen Game Designer, die nachwachsen, müssen den Alten auf die Finger klopfen und sagen, so geht das nicht, und das geschieht ja auch. The Division ist jetzt 5 Jahre alt, es gibt inzwischen andere Spiele, es gibt, man sieht das auch immer mehr in den Bereich AA, AAA einsickern, dass die Spielwelten sich als ethische Welten positionieren und da eben auch solche Entscheidungen ermöglichen. Das geht mir alles noch nicht weit genug. Ich bin da sehr ungeduldig. Wahrscheinlich ist das so eine Altersfrage. So lange habe ich nicht mehr, das Spiel zu sehen. das ist, ja, ich meine, wenn man es 30 Jahre beobachtet und sieht, welche Strecke wir in den 30 Jahren...
Es ist schon sehr frustrierend, wenn man sieht, wie langsam da... Ich meine, es findet ja der Wandel gerade statt mit diesen zögerlichen... eben bekannt geben auch zu Far Cry 6, dass es politisch ist. Aber es kann frustrierend sein, dass es so ewig lange dauert. Und bei The Division, Entschuldigung, ich liebe nur das, diese Anekdote einzuwerfen. Beim zweiten Teil gab es dann ein sehr, sehr nettes, ich glaube, auf Polygon Interview, wo es dann ganz absurd war, diese Situation, weil der Interview oder die Interviewerin, ich weiß nicht mehr, dann gesagt hat, hingewiesen hat auf alles, was so politisch ist in dem Spiel, das in Washington stattfindet, mit einem korrupten Präsidenten und mit anarchistischen Gruppen und faschistischen Gruppen und also ich meine, alles da ist politisch an The Division und Division 2, wirklich alles, inklusive der Spielmechanik, und der dann einfach trotzdem gesagt hat, also Message Control, nein, das ist nicht politisch, und am Ende ist nur eine der letzten Bemerkungen vom Interviewer oder der Interviewerin, ich sehe da ein Lächeln auf ihrem Gesicht, weil so irgendwie, der nimmt das selbst nicht ernst, was er oder sie gesagt hat, und das war, war schon der Höhepunkt der Frustration, ich glaube, da ist es dann auch ein bisschen gekippt, also nicht in diesem Moment direkt, aber so insgesamt in dieser Situation.
Ja, ich denke, der hat selbst gewusst, der ist natürlich gebrieft von seiner PR-Abteilung, und wenn er da rausbricht, wird er ein intensives Gespräch mit seinen Vorgesetzten bekommen.
Ja, genau, und eventuell keine Anstellung mehr.
Und dass er da gelächelt hat und dass sie das erwähnt hat, mag zwischen den beiden abgesprochen gewesen sein, damit er nicht als der komplette Blödmann dasteht, als der sich dargestellt hat. Ja.
Aber dann lass uns doch mal kurz über komplette Blödmänner reden, weil ich habe auch, es gab unter anderem, was ich kannte zu Division 2, ist ein Variety-Artikel, der so ein bisschen fast schon so eine Ideologiekritik da aufmacht und der sehr bissig, polemisch fast schon diese ganze Gewalt auch als sowas anklagt, ähnliche Richtung wie Wolfgang jetzt auch gerade gegangen ist. Ich finde es da teilweise ein bisschen zu sehr draufgehauen, aber gut. Und ich habe auf Twitter was gefunden von dem, ich glaube, Julian Garaty, der zu dem Spiel befragt worden ist, den hatte ich auch als Zitat hier, der hat auch mal gesagt, Division ist natürlich absolut kein politisches Spiel. Und er hat auf den Artikel hin getwittert, ich kündige jetzt mein Variety-Abo. Und darunter finde ich den Kommentar, also offenbar ist er ja dann doch davon überzeugt, dass Division 2 unpolitisch ist, Fragezeichen. Und ich finde dann, jetzt zurück auf die Ebene der Spieler, einen Kommentar darunter, hier mal übersetzt, zu dem Variety-Artikel, offensichtlich nur irgendein armer Spinner, der entweder das Spiel gar nicht gespielt hat oder sich nur sehr wenig dafür interessiert. Da will nur einer sein politisches Geschwätz und Clickbait für Gleichgesinnte rausfeuern. Ein furchtbarer Artikel.
Ja.
Also es ist ja auch bei einer gewissen Fraktion von Spielern offenbar auch diese komische Wahrnehmung da, dass Spiele unpolitisch sind oder dass ein Division 2 unpolitisch ist und da gehen wir nicht auf die Nerven mit der Politik.
Ja, aber wir müssen einmal über den Politikbegriff reden, denke ich, weil ganz klar, also bei dir, also ich kenne jetzt diesen einen Kommentar dann nicht, aber ganz oft ist ja auch dann immer diese, also ist die Frage, was sehen die als politisch an und was nicht? Also wenn man einen Action-Shooter spielt in einer postapokalyptischen Manhattan, wo die ganze Infrastruktur zusammengebrochen ist, wo Demokratie nicht funktioniert, Polizei nicht funktioniert, Militär nicht funktioniert, die Bevölkerung natürlich als erstes nur plündert und nicht zusammenarbeitet, das sind alles politische Inhalte. Das ist nicht politisch, aber wenn dann plötzlich eine Transperson inkludiert wird in das Spiel, ist das super politisch. Das heißt, politisch ist es immer dann, wenn es inklusive ist oder Homosexualität oder geschlechtliche Identitäten angesprochen werden, weil sie das ablehnen. Und dann ist eigentlich Politik in diesen Kommentaren immer nur ein Instrument, ein Begriff, der etwas einfach, kritisieren soll. Also da ist eindeutig eine negative Konnotation bei diesem Tat. Also das soll das delegitimieren. Also das soll sagen...
Absolut.
Und das so funktioniert Politik nicht, dass man dann sagt, ja, alles, was ich schlecht finde, das ist politisch, aber wenn wir in einer internationalen, oder wenn ich mal wieder mit meinen Freunden irgendwo in Südamerika Drogenbarone abknalle, dann ist das einfach nicht politisch, weil das ist dann einfach nur ein Spaß. Aber sobald dann eine Transperson dabei ist, ist es kein Spaß mehr und dann ist es politisch. Also das ist ja ein bisschen jetzt sehr, sehr polemisch zugespitzt, so ein bisschen der Inhalt von dieser Schlagrichtung dann immer. Und so funktioniert es halt nicht. Also Politik muss man dann in beide Richtungen einfach besprechen können.
Also ich interpretiere diesen Kommentar auch so, dass er über ein bestimmtes Framing den Diskurs abwürgen möchte und ihn gar nicht möchte. Und natürlich ist das auch wieder politisch. Das heißt, der Mensch bestätigt eigentlich nur, dass der Artikel einen Punkt hat, nämlich, dass das Spiel politisch ist. Wenn das Spiel tatsächlich unpolitisch wäre und jemand behauptet, es ist politisch, dann muss niemand hingehen und sagen, er möchte nur seine politische Richtung hier durch. Da sagt man, hallo, nein, wir reden hier von Zelda. Ja, natürlich gibt es eine politische Dimension von Zelda, aber die liegt eben nicht daran, dass der Zusammenbruch einer modernen Zivilisation zu beklagen ist und der mit falschen Mitteln bekämpft wird. Ich glaube, solche Stimmen sollte man gar nicht so ernst nehmen, weil die werden genauso wegsterben wie die Stimmen, die vor 20 Jahren noch gesagt haben, Computerspiele, die machen unsere Kinder alle zu Serienmörder. Die stehen am falschen Ende der Diskussion und sind jetzt noch laut, weil auf vielen Ebenen diese Diskussion noch nicht wirklich verstanden ist. Deshalb bin ich so dankbar für so einen Podcast, der da auch mal Gelegenheit bekommt, ein paar Sachen ein bisschen differenzierter zu klären. Und einfach, dass wir einfach sagen, nee, Moment, lass uns erstmal über den Politikbegriff reden. Politik ist nicht, wenn ich eine linke These vertrete, sondern Politik ist alles, was irgendwie öffentlich diskutiert wird. Das ist politisch.
Genau, aber jetzt sind wir wieder abgekommen. Ja, wir sollten vielleicht einfach mal kurz sagen, also politisch ist einfach, also es gibt viele Definitionen und ich glaube, so damit wir einen gemeinsamen Nenner haben, wenn es darum geht, wie wir gemeinsam, also nicht als Individuum, sondern als Gesellschaft leben wollen, was gemeinsame Regeln sein sollten, was auch Hierarchien sind und was wir da gut finden und was wir schlecht finden. Also diese Diskussion, das ist Politik und das ist doch etwas, was ganz, ganz klar einfach in so vielen Ebenen vorkommt.
Wenn wir uns fragen, wie wir leben wollen, dann ist doch die Frage, wollen wir, dass die Unterhaltungsform Computerspiel, genauso wie alle anderen Unterhaltungsformen, die wir entwickelt haben, zum politischen Diskurs mit beiträgt oder nicht? Und weil alle anderen Formen das tun, ist die Antwort auf diese Frage klar, ja, das wollen wir. Und wenn es nur zwei Leute auf dieser Welt wollen, dann wollen wir das. Weil diese zwei Leute werden es tun. Ich habe das Gefühl, da wollen einige den Geist wieder in die Flasche zurückbringen und sagen, nee, Spiele müssen die einzige Unterhaltungsform bleiben, die komplett unpolitisch ist. Da kann ich genauso gut sagen, ich mag die Schwerkraft nicht.
Ich frage mich ja manchmal, gerade weil Spiele so tolle Rollenmaschinen sind, wo man immer wieder verschiedene Positionen selbst spielen kann, ob Spiele nicht eigentlich gerade dadurch eher in der Lage wären, politische Ideen zu kommunizieren und Gedanken anzustoßen bei jemandem, der spielt, als vielleicht ein passiv gelesenes Buch oder ein passiv gelesener Film. So, ich
war jetzt kurz davor, Bingo zu rufen.
Ja, wenn wir gerade wie in Papers, Please jetzt hier uns irgendwie ausgesetzt sehen, einer politischen Form, die wir gar nicht so kennen, eine Diktatur, dann ist es doch viel anschaulicher als jeden Roman oder jeden Film, den ich vielleicht vorher gelesen habe, über wie schlimm es während des Zweiten Weltkriegs war.
Ich habe das erste Mal erlebt, als ich Pathologic gespielt habe, etwa 2004 oder 2005. Ein russisches Spiel, wo ich Arzt bin in einer, während einer Seuche in einer abgeschirmten Stadt. Und diese Stadt wird komplett vernichtet werden, jede lebende Seele darin getötet werden, wenn ich nicht innerhalb von 12 Tagen diese Seuche in den Griff kriege. Und das Spiel arbeitet nicht mit dem üblichen, arbeitete mit einem damals völlig unüblichen Design. Nämlich, ich nahm Aufträge an und diese Aufträge hatten oft eine zeitliche Grenze, ohne dass ich davon wusste. Das heißt, ich sollte also beispielsweise Medikamente für ein Mädchen besorgen, damit das überlebt, hat aber noch viele andere Sachen zu tun. Und wenn ich dann erst am nächsten Tag mit den Medikamenten kam, war es zu spät, weil das Mädchen tot war. Was narrativ völlig folgerichtig war. Game Design-mäßig damals ein absolutes No-Go. Ja? Dem Spieler nicht zu sagen, du musst es aber in der und der Zeit machen, dann mit dem Timer, der da sichtbar abläuft und sagt, bis dann muss das da sein, sondern da wurde einfach auf den Menschenverstand gesetzt. Ich weiß, dass ich das Spiel als erstes geragequittet habe, weil es so weit weg war von diesem amerikanischen Game Design, das ich so gewohnt war. Und da ich dann vielleicht 4, 6 Wochen später nochmal wieder dran bin und es dann genießen konnte, beziehungsweise nicht genießen konnte, weil das Spiel ist, es hat viele Schwächen, aber das Spiel ist vor allen Dingen brutal in der Art und Weise, wie es mit der Psyche des Spielers umgeht, weil es dich komplett in dein edles Versagen hineintobt. Du musst immer wieder Entscheidungen treffen, wo der eine überlebt und der andere eben nicht. Immer wieder.
So ähnlich ging es mir beim ersten Mal mit das War of Man, das ist auch ein Spiel, das ich einfach nie sehr lange durchgehalten habe, aber das auch irgendwie mir in einer Eindeutigkeit, also es ist, man muss noch immer aufpassen, es zeigt jetzt in keinster Weise real, wie das Leben in einer kriegszerstörten Stadt ist, aber es hat es mir näher bringen können als viele anderen Medien und zuletzt auch nochmal For the Darkest of Times, den Widerstand im NS-Regime, wo ich sehr schön fand, wie mir über die Spielmechanik näher gebracht wurde, obwohl es eigentlich eher ein recht abstrakter Spiel ist, wie es bei mir immer jede Runde ein Abwiegen war, wie viel Widerstand leiste ich jetzt und wie sehr achte ich aber auf alle meine Mitverschwörerinnen, weil die waren dann halt plötzlich von der Gestapo sonst gefangen genommen und kamen ins KZ. Und das.
Aber immer, wenn ich ein bisschen mehr riskiert hätte, hätte ich mehr Leute retten können.
Genau. Immer. Aber das Spannende ist, dass dir das Spiel auch nie so genau sagt, dass dir jetzt nicht das Handbuch gibt, dass er sagt, wie kriegst du das gute Ende, sondern dass du dann halt wirklich, also dass ich gemerkt habe, wie ich vorsichtiger wurde und weniger aufregende Aktionen gemacht habe und am Ende dann einmal froh war, dass ich einfach und alle in der Gruppe überlebt haben und halt wahrscheinlich am Ende doch sehr minimalen Widerstand geleistet haben, aber doch, also mit ein paar Plakataktionen und sowas, aber also Gefangenentransporter, glaube ich, habe ich einmal überfallen und sonst nie mehr. Also das war schon dann augenöffnend, einfach weil es mir gezeigt hat, wie sehr ich auch teilweise gehemmt wäre, zu agieren.
Mein erster Moment in dem Kontext ist tatsächlich, jetzt oute ich wieder mein Alter, Elder Scrolls Oblivion, weil das so als einer der ersten Kontakte war überhaupt mit diesem ganzen Rollenspiel-Konzept und mein erster Kontakt mit, ich glaube, die Dunkle Bruderschaft ist diese Assassinen-Gilde, die Leuten Geld umtötet. Und auf einmal habe ich unvermittelt diesen Auftrag angenommen, wie jede andere Quest auch. Und ich glaube, eine der ersten Quests ist dann, einen König zu töten mit einem herabfallenden Kronleuchter oder wie es war. Und ich gehe weg und kriege auf einmal Geld für diese Quest und frage mich, bleibe kurz stehen und frage mich, was hast du da eigentlich gerade gemacht? Du hast gerade diesen Menschen umgebracht, der dir gar nichts getan hat. So. Und es war eine ganz andere Wahrnehmung dieses Todes, als wenn ich jetzt mal irgendwie eine Wache umgebracht habe, um aus der Stadt zu flüchten, weil mein Kopfgeld zu hoch war. Weil ich auf einmal, der hat dir überhaupt nichts getan. Und du kannst, hat auf einmal so ein moralisches Dilemma ausgelöst, das ich gar nicht erwartet hatte von diesem Spiel. Und dann war ich umso verärgerter, das ging nämlich in Oblivion noch nicht, dass ich nicht diese Bruderschaft infiltrieren kann und mich dann gegen die Assassinen richten. Ich glaube, das geht erst in Skyrim tatsächlich, dass man dann alternativ auch eine Quest annehmen kann, wo man die Bruderschaften aushebt. Ich glaube, das gelesen zu haben. Ich habe es auch in Skyrim selbst nicht versucht.
Jetzt muss ich nochmal Skyrim spielen. Was du gerade getan hast?
Ja, das sind jetzt 160 Stunden weg in der nächsten Woche. Mindestens. Aber bei Oblivion, lustig, weil bei mir ging es auch sehr ähnlich in Oblivion und ich glaube, da können wir dann wieder die Spielmechanik reinholen. Weil das Ding ist, eigentlich ist es ja ein Rollenspiel. Das heißt, man sollte sich jetzt einfach mal ausleben können und halt sich eine Persona erschaffen und halt bei der konsequent bleiben. Aber ich bin leider auch ein irrsinniger, wie heißt es nochmal, Completionist. Also sobald es irgendwo Achievements gab, hatte ich am Anfang schon immer den Drang, die ein bisschen, also ich habe sie nie alle gekriegt oder so, weil ich auch nicht so viel Zeit habe. Aber ich wollte schon möglichst die ganze Spielerfahrung haben und deswegen habe ich da auch wirklich alle Gilden durchprobiert. Und dann war ich auch genervt, weil eigentlich mit den Assassinen wollte ich nichts zu tun haben.
Ja.
Und das Spiel hat mich aber über diese Achievements in gewisser Weise dorthin gedrängt, das dann doch zu machen. Und ich meine, das könnte man ja auch dann total politisch einsetzen, dass man so Gegenperspektiven zeigt. Aber in dem Fall hat es mich einfach nur genervt, weil es das normalisiert hat. Und das fand ich einfach unnötig, persönlich.
Aber ist das nicht genau das, was du gerade gemeint hast, Wolfgang?
Also ja, das ist die spannende Frage. Aber es war halt nicht sehr bewusst. Also ich glaube nicht, dass da ein Gedanke dahinter war, sondern sie haben halt einfach alles abgeklopft, was man so kennt.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich meine, in einem Kunstwerk werden ja später oft viele Dinge hineininterpretiert und gedacht.
Eventuell, ja.
Nie gesehen hat. Und das ist aber auch gar nicht schlimm. Das wertet das Ganze jetzt nicht ab, weder die Interpretation noch das Kunstwerk. Kennst du Miguel Sicard? Der hat ja dieses Konstrukt des Player-Subjects, auch meines Erachtens auch sehr gut begründet, dass nämlich nicht wir es sind, die spielen, sondern ein Subcharakter von uns, den wir erzeugen während des Spiels. Sonst könnten wir auch im Spiel viele Dinge gar nicht tun, die wir im Spiel tun. Und dass eben dieses Player-Subject letzten Endes, solange es aufrechterhalten ist, spielt es und irgendwann bricht es zusammen, entweder weil wir müde sind oder weil das Spiel keinen Spaß mehr macht oder wir verloren haben oder wie auch immer und dann auch zu spielen. Und dann ist eben dieses Player-Subject 10 Minuten später auch nicht mehr nachweisbar irgendwo. Dieses Player-Subject ist also letzten Endes eine Instanz zwischen uns und dem Spiel, die uns wahrscheinlich auch ein bisschen psychisch gesund hält beim Spielen, die wahrscheinlich überall, wo gespielt wird, entsteht, also auch in Tierkindern, die spielen. Sonst würden die, ich meine, es ist ja, dass allgemein die Regeln des Lebens im Spiel immer abgewandelt werden, auch zwischen Tierkindern. Spiele haben nie diesen ernsten, tödlichen Charakter, den die eigentliche Anwendung später im Erwachsenenleben dann hätte. Und ich glaube, dass diese Instanz, die es gibt, ob man die jetzt Player-Subject nennt oder nicht, dass die in der Diskussion für mich immer noch ein bisschen zu wenig eine Rolle spielt, auch völlig klar, weil damit die Diskussion nochmal eine Dimension komplexer wird. Wie hoch ist wirklich dieser Einfluss? Da gibt es empirische Forschung, die du auch zitierst, glaube ich, ne? In deinen Schriften. Es gibt diesen Einfluss, wie groß er wirklich ist, wie er tatsächlich wirkt, was genau die psychischen Mechanismen da sind.
Ich glaube, das ist eine spannende Frage, wirklich. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man die jemals richtig gut beantworten kann. Ich meine, wir sollten wahrscheinlich nicht zu viel jetzt so, aber ich finde, das ist schon eine zentrale Frage, weil es geht auch bei der Frage Politik in Spielen. Ja, wenn wir dem ausgesetzt werden, wie zum Beispiel The Division, was passiert dann? Ich meine, das haben wir umgangen bis jetzt. Weil wir gehen ja ein bisschen jetzt auch automatisch davon aus, sage ich jetzt einmal, wenn wir The Division spielen, dann hat es keine Auswirkungen, weil wir sind uns dessen bewusst, wir reflektieren das und wir werden nachher nicht das gut finden. Und ich glaube, so einfach kann man sich es auch nicht machen.
Und das ist ein Vorwurf, den ich auch in meiner Industrie immer habe. Wir sagen dann ja, wir machen das einfach, wir haben keine Ahnung, was wir damit tatsächlich bewirken. Ja, es hätte ja sein können, dass die Gewaltdiskussion am Ende ganz andere Ergebnisse zeigt und wir tatsächlich für den einen oder anderen Amoklauf dann uns hätten verantwortlich zeigen müssen. Das war ja empirisch und wissenschaftlich doch überhaupt nicht untersucht zu dem Zeitpunkt. Und wir haben das in der Diskussion einfach Quatsch, das hat damit nichts zu tun und wer das denkt und so weiter. Und das war mir damals viel zu pauschal in der Abwehrreaktion. Die gleiche Abwehrreaktion haben wir gezeigt vor ein paar Jahren noch bei der Frage, ob Spiele politisch sind und politisch Einfluss nehmen können. Auch da wieder, nee, können wir gar nicht, wir sind reines Unterhaltung, wir wollen nur Spaß machen und so weiter. Das ist, und ich glaube, wir leben ja gerade in einem der größten medizinischen, psychologischen Experimente der Menschheitsgeschichte, nämlich der Aufbau des Internets, die Erfindung der sozialen Medien und so weiter. Wir tun das alles, ohne ein Backup zu haben, wie das Ganze.
Ja, aber das ist ein Grundmoment der menschlichen Geschichte, dass es kommen Veränderungen und das ist, es war nie vorher, wir probieren das jetzt mal 20 Jahre aus und überlegen uns genau, was da passiert. Sondern,
aber ich hätte mir gewünscht, dass da mehr Bewusstsein innerhalb unserer Industrie...
das können wir jetzt reinholen.
Ja, genau, das was jetzt in den letzten Jahren so langsam anfängt,
wo mehr Leute nach vorne treten und sagen, ey Leute, wir haben da auch eine Verantwortung.
Aber dann reden wir doch mal um den konkreten politischen, ob uns Spiele politisch beeinflussen können. Die Killerspieldebatte können wir ein andermal in einen anderen Podcast aufnehmen.
Ja, genau.
Aber dann können wir an der Stelle vielleicht kurz jetzt auf Eugens konkrete Forschung kommen. Ich hatte es ja am Anfang schon ein bisschen erzählt, in seinem Blog stellt Eugen zusammen mit seinem Kollegen Arno Görgen Fallstudien zusammen zu konkreten Horrorspielen. Die sind immer ein bisschen für ein wissenschaftliches Publikum, das vielleicht mit Spielen noch nicht so viel Kontakt hat, geschrieben, aber spannend werden sie immer dann ab dem Zeitpunkt, wo Eugen einzelne politische Mythen, nennt sich es dann, also konkrete politische Themen in Spielen identifiziert und eben sich dann anschaut, okay, welche Gesellschaftsbilder vermittelt mir ein Last of Us zum Beispiel in der Richtung. Ja. Und so wie ich es verstanden habe, Eugen, ist das konkrete Ziel dieser Forschung dann rauszufinden, okay, können wir einen roten Faden durch die Spiele ziehen? Können wir irgendwelche politischen Ideen identifizieren, die sich in vielen Spielen so oder so wiederfinden?
Genau, also das ist so ein bisschen zu schauen, was sind denn so dominante politische Inhalte da, weil uns das eben Rückschluss gibt über die Gesellschaft, die sie hervorgebracht hat. Muss auch sagen, wendet sich an ein wissenschaftliches Publikum, aber ich kann es ja also vielleicht auch so ein bisschen zusammenfassen und ich überlege jetzt mal, was ich da herausnehme für Beispiele. Also ich glaube, das eine mit The Last of Us habe ich schon erwähnt, wo es einfach tatsächlich unter anderem, also es gibt immer mehrere Mythen in einem Spiel, es ist nie so die eine Kernaussage, sondern es gibt immer sehr viele, weil es einfach Politik sich immer aus vielen Facetten zusammensetzt, ist halt dieser Verlust des Glaubens an die Demokratie und Gesellschaft, also überhaupt staatliche Systeme, also einfach so ein Grundmisstrauen, dass die eigentlich mit großen Problemen nicht umgehen können und dass wir dann sozusagen aufs Individuum zurückgeworfen werden, das als einziges moralisch entscheiden kann, was richtig ist. In The Last of Us ist das ganz, ganz zentral. Ich glaube, da wird auch niemand widersprechen, als im ersten Teil, wenn Joel einfach am Ende selbst entscheidet, was ist jetzt der richtige Umgang mit der Ellie, also was darf man machen und was nicht. Da geht es dann überhaupt nicht mal um Fragen, wie was ist für die Gemeinschaft oder für das Gemeinwesen gut, sondern einfach, was entscheidet das Individuum. Und das ist natürlich etwas, was mit gerade dominanten Ideologien sehr stark resoniert. Oder andere Sachen, die man sich vielleicht die so ein bisschen handfester sind so Mythen wie die Evil Corporation. Das ist auch etwas, was wir aus der Populärkultur sehr häufig kennen. Also diese unethisch handelnde Großunternehmen, weil die einfach allein wirtschaftlichen Denken gehorchen und dabei überhaupt nicht mehr Rücksicht nehmen auf das Wohl des Einzelnen, der Einzelnen.
Die Umbrella Corp in Resident Evil jetzt zum Beispiel.
Genau, also in Resident Evil ist die Umbrella Corp oder Weyland-Yutani in den Alien-Universum. Und ich meine, die Liste ist jetzt unendlich lang, die wir da fortsetzen können. Also das ist ja wirklich etwas, was sehr, sehr erfolgreich als Mythos ist, weil wir es auch in ganz vielen Medien kennen, das aber auch ganz eindeutig eine politische Warnung ist einfach davor, dass diese Multinationalen da in irgendeiner Form eingehegt werden müssen, kontrolliert werden müssen, dass halt man sozusagen diese Ethik wieder einfordert. Was anderes, auch so eine ähnliche Richtung geht, ist die Figur der verrückten Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, das auch so zeigt, dass wenn man, also ich überlege gerade, das ist ein gutes Beispiel da, in Bioshock haben wir zum Beispiel, Bioshock 1 und 2 haben wir sehr viele verrückte Wissenschaftlerinnen, die einfach, wenn man sie in Ruhe forschen lässt, dann überhaupt keine Grenzen mehr kennen und auch keine ethischen Grenzen und das führt dann auch immer zu ganz katastrophalen Folgen. Also das sind dann so, da ist auch immer gleich in diesem Mythos drinnen sozusagen eine Aufforderung, das müssen wir in Zukunft besser machen oder darauf sollten wir immer achten.
Ja, und dann ist die Frage, ob uns diese Bilder, wenn wir jetzt sagen, ein Last of Us, wenn wir das spielen, nimmt uns ein bisschen das Vertrauen, dass unsere Regierung einer nationalen Pandemie Herr werden könnte. Vielleicht bei Division ja sogar noch viel aktueller, dass
zwar die Pandemie
ausgebrochen ist, aber wenn ich jetzt Division spiele, ist vielleicht mein Vertrauen, dass die Regierung der Corona-Pandemie Herr wird, nicht so groß. Jetzt hast du aber auch nicht gesagt, man kann natürlich nicht jetzt so sagen, das ist eine gerade Linie, die durchgeht. So, wer The Division spielt, ist
nein, es ist etwas, was dominant geworden ist. Und das Lustige ist, gerade weil man sagt, bei Zombie-Spielen, das war schon immer so. Das war nicht immer so. In den 90er Jahren waren Zombie-Narrative, oder in den 80er Jahren, das kam mit Resident Evil, dann waren die Zombie-Narrative noch ganz anders. Die gingen mehr so in Richtung Mythos und die Verlust über den eigenen Körper. Und haben eine ganz andere Klaviatur gespielt. Nachher kam erst dieses verbunden mit dem Misstrauen oder dem Verlust von jedem Vertrauen in unsere Gemeinschaft und Staat und auch die, das ist ja der Gesellschaftsvertrag. Also man gibt Freiheit ab an den Staat, dafür beschützt er einen und kümmert sich um einen. Und das wird hier angeknackst. Und das ist halt, das entspricht halt gewissen politischen Richtungen auch ganz klar, diese Aussage. Auch also zu sagen, da muss man auch keine Steuern mehr zahlen, weil der kann das alles nicht, der Staat. Das geht aber jetzt teilweise, und da bin ich sehr vorsichtig, weil da fehlt noch eine Masse, also da müssten wir mehr quantifiziert analysieren. Teilweise gibt es jetzt immer mehr Gegenaussagen, die eben zeigen, wie Gemeinschaft sehr wohl schützen kann vor einer externen Bedrohung und nicht nur das Individuum. Und das finde ich dann spannend, diese Momente, wenn sich etwas verändert in diesen Aussagen, weil die bleiben nicht gleich, die bleiben nie gleich.
Dazu nochmal so ein bisschen historischer Rückgriff. Dieses Gemeinschaftsgefühl war noch deutlich stärker in den 60er, 70er Jahren. Mhm. Da waren auch die Gewerkschaften noch sehr stark. Das hat ja teilweise eben genau zu dieser konservativen neoliberalen Revolution geführt, Anfang der 80er Jahre, als Gegenbewegung, als stark finanzierte und orchestrierte Gegenbewegung. Auch das ist hinreichend dokumentiert. Aber viele der Dinge, die du genannt hast, sind ja doch viel älter teilweise auch.
Ja, natürlich. Also das sind Fragen, die die Menschheit einfach schon seit Jahrhunderten begleiten und wo es Auf- und Abbewegungen gibt. Also das ist...
Was wir verhandeln und dann eben auch in der Ästhetik eines Spiels verhandeln, ist dieser uralte Konflikt zwischen Individuum und Gemeinschaft, der ja letzten Endes auch an der Wurzel allen Erzählens liegt. Was ist wichtiger? Das Individuum, die Gemeinschaft? Wo hört die Wichtigkeit des einen auf, noch nützlich zu sein und wird zur Belastung für die Wichtigkeit des anderen. Das ist ein ewiges Thema und ich glaube, in dem Augenblick, wo wir hinkommen, dass alle Spiele die Gemeinschaft betonen und so weiter, wird sich sehr schnell wieder eine neue Gegenbewegung aufbauen, die sagt, Moment, so kann das nicht gehen. Diesen Diskurs werden wir nie loswerden. Solange es die Menschheit gibt, wird es diesen Diskurs geben. Es ist das ewige Dilemma, das wir haben. Das beginnt ja schon in der Familie. Irgendwann mal komme ich in die Pubertät, begreife mich als Individuum, das irgendwann mal auf eigenen Füßen stehen muss. Diese Utopie der Kindheit ist ja eine vorübergehende. Wenn es überhaupt eine Utopie ist, für viele Kinder ist ja leider keine. Und in dem Augenblick erlebe ich ja die Trennung zwischen mir und meiner Familie. Und auf der einen Seite will man in einem gesunden Kontext zumindest Teil seiner Familie sein und bleiben. Auf der anderen Seite möchte man aber auch frei sein als Individuum.
Es gibt viele Perspektiven drauf. Man könnte also dieses Individuum und Gemeinschaft oder auch die Frage zwischen Sicherheit und Freiheit und so weiter. Und das, ja. Vielleicht damit wir zu den Spielen zurückkommen, weil ich muss auch vorwarnen, ich muss jetzt wahrscheinlich in den nächsten Minuten abbrechen. Das wird halt auch im Spielen einfach ganz natürlich ausverhandelt und die Frage ist nur, wie bewusst ist man sich dessen? Und ja. Ich meine, wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man ja da tatsächlich persönliche Aussagen auch treffen oder halt seine persönliche Meinung ins Spiel reinbringen. Ist halt schwer bei AAA-Games, wenn man dann die riesige Marketingabteilung im Nacken hat, die sagt, was man sagen darf und was nicht.
Deswegen liebe ich es, für Indies zu arbeiten. Ja. Wirklich, du bist so viel freier. Aber du hast vollkommen recht. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und deshalb brauchen wir auch diese Diskussion. Die Leute müssen begreifen, Spiele sind politisch. Das kann man gar nicht kontrovers diskutieren. Man kann höchstens kontrovers diskutieren, wie politisch ein Spiel konkret ist. Ein konkretes Spiel, nicht das Spiel als Genre oder als Gattung, als Kunstform. Und dann ist ganz wichtig, dass Menschen im Umgang mit dieser Kunstform geschult werden, so wie sie auch in der Schule mit allen anderen Kunstformen geschult werden. Letzten Endes muss das irgendwann mal in den Unterrichtskanon aufgenommen werden, wie Spiele wirken, weil sie interaktive Kunstformen sind, deshalb ganz anders wirken. Und das muss man sich bewusst machen. Und da ist der Bildungsauftrag. Der Bildungsauftrag ist, dass wir als Designer begreifen, dass wir eine politische Kunstform sind, dass wir da eine Verantwortung haben, mit der wir entsprechend umzugehen haben. Und dass die Rezeption des Spiels in der Gesellschaft von diesem Makel irgendwie oder von diesem Vorurteil behaftet wird, das ist ja nur ein Spiel. Deswegen ärgere ich mich immer über die Aussage eines Designers, der sagt, it's just a game. It's never just a game.
Da wäre ich jetzt mit meinem Fazit auch in eine ähnliche Richtung gegangen, weil vor allem auch dem Politischen häufig so ein bisschen dieser Ruf anhängt, politisches Spiel heißt gleich ein Spiel, das keinen Spaß mehr macht. So, wahrscheinlich gibt es auch genügend Leute, die sagen, Paper Spiel spiele ich nicht, weil es keinen Spaß macht. Aber ich will eigentlich immer proklamieren oder mich immer ausdrücken dafür, dass eigentlich ja Spiele noch so viel interessanter und vielleicht auch spaßiger werden könnten, wenn wir Spielentwickler hätten, die ein bisschen auf eine einen Art und Weise mehr Mut zum Politischen hätten. Nicht auf der Sinne von, dass wir irgendwelche zierischen Agenda da, aber wenn wir uns trauen würden, in Spielen politische Diskussionen auseinander zu verhandeln, wenn wir mehr Figuren hätten, die in irgendeiner Art und Weise aktuell politisch relevant sind, so dann könnte das, das könnte das Medium noch so viel mehr bereichern. Warum muss denn zum Beispiel so eine Story über jetzt meinetwegen einen Transcharakter immer in so einem Walking-Simulator-Umfeld stattfinden wie bei einem Life is Strange? Das könnte ja auch mehr Möglichkeiten bieten in anderen Narrationen. Das haben wir jetzt teilweise sogar in Far Cry 6 so. Das experimentiert damit nebenbei auch noch eine Transfigur zu interpretieren, wie ich jetzt gehört habe. Also deswegen, ich sträube mich immer gegen dieses Vorurteil so, Politik in Spielen heißt auch gleich, dass sie keinen Spaß mehr machen. Das ist ja auch das, wogegen sich die Leute sträuben, wie den Kommentar, den ich vorhin vorgelesen habe, so, bleib mir weg mit der Politik in meinen Spielen.
Mir machen die meisten Spiele Spaß, ob sie politisch sind oder nicht, die gut designt sind. Das ist die Voraussetzung. Ob ein Spiel dann politisch wird oder nicht, sagt über den Spaßfaktor des Spiels gar nichts aus.
Also ich muss jetzt auch nicht unbedingt widersprechen, aber ich glaube, bei mir ist es schon, aber das mag auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Also ich mag es bei Spielen auch, wenn ich das Gefühl habe, dass sie mich nicht für ganz dumm verkaufen wollen, sondern wenn sie intelligent rüberkommen und auch intelligent mit Inhalten spielen. Aber ich meine, es ist an sich schon recht, du hast insofern recht, es ist nicht die Voraussetzung dafür, dass es Spaß macht.
Das meinte ich mit gutem Design.
Ja, wenn man das auch da sieht, also die Welten, die sie abbilden, ob die intelligent sind, das ist Grundvoraussetzung schon auch für mich.
Denke ich auch.
In Ordnung. Ja, das Problem bei diesen Sachen ist immer, dass das Thema ist ein Fass ohne Boden und wir haben jetzt auch vieles immer nur anschneiden können.
Irgendwann müssen wir aufhören.
Deswegen und auch nicht nur, weil der Eugen jetzt langsam zu seinem nächsten Termin muss. Ich danke euch herzlich für eure Teilnahme und ich hoffe, wir haben so ein bisschen ein paar Grundzüge jetzt auch erklären können und ich hoffe mich auch, freue mich über jedes Feedback unter diesem Podcast und würde mich an der Stelle dann verabschieden.
Ja, tschüss.
Vielen Dank. Ciao.
Vielen Dank.
Ciao.